dass wir Lobpreis und Anbetung nicht im Geringsten mehr als etwas sehen, womit halt ein Gottesdienst beginnt und was vor dem Eigentlichen kommt. Und ich warte darauf, und der Herr hat es verheißen und es wird kommen, dass während Zeiten von Anbetung und Lobpreis Bewegung vom Heiligen Geist kommt und viele Dinge geschehen, die über unseren Verstand hinausgehen. Dass er sich selber bewegen kann, wenn wir ihm eine Atmosphäre bereiten, dass er kommen kann. Also es soll heute darum gehen, dass wir Fragen stellen können, aber ich will trotzdem eine Einleitung geben. Das wird jetzt sehr kurz und gepresst. Und ich habe so stark vom Heiligen Geist empfunden, dass wir schon zum einen ein bisschen Einleitung brauchen, um besser in Tritt zu kommen, auch Fragen stellen zu können. Und zum anderen möchte ich einen Abschluss geben für die Glaubensschule an sich. Also wir wollen ein Stück schnell vorwärts gehen und irgendwie dann, so wie Weltraumnahrung, wo so ein Quetsch aus so einer Tube halt reicht für den ganzen Tag und das später verarbeiten. Ich habe das Manuskript nicht für alle gedruckt, aber vielleicht macht es Sinn, das nachzureichen, weil ich habe das heute erst niedergeschrieben und so empfangen von Gott und das ist orthografisch noch nicht so gut. Meine Überschrift ist Hören und Tun und ich will ein paar ganz prägnante Sachen sagen zu dem Thema, was wir alle kennen, weil wir ja bibelkundig sind und weil wir alle ganz fromm und ordentlich sind, kennen wir alle das Gleichnis, dass der da das Wort Gottes hört und tut, wie der ist, der sein Haus auf Fels baut. Matthäus 7, Vers 24 steht das. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem Mann vergleichen, einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Und dann kommt der Platzregen und das Haus ist auf Fels gegründet und Vers 26 steht, jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen sein, der sein Haus auf Sand baute. Matthäus 7, 24. Ich glaube, dass das an Bedeutung gewinnen wird und ich will so ganz schnell ein paar Sachen durchgehen. Der erste Punkt, der uns sehr deutlich wird, ist, es wird unterschieden zwischen zwei Kategorien von Menschen, die beide das Wort hören. Und ich habe erst vor kurzem ein Gespräch gehabt mit jemand und es wurde in so einer Gesprächsrunde die Meinung geäußert, es ging um Gemeinde und um Dienst und um Sachen im Reich Gottes. Ja, wir haben eben den Unterschied zwischen Lehre und Praxis. Da sagte jemand aus dem Hintergrund heraus, wir müssen halt irgendwie damit leben. Es gibt halt diesen Unterschied, was wir lernen und was in der Praxis geschieht. Und das wird halt immer so sein. Wir haben halt diesen Unterschied. Und manchmal, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, man hört Dinge, die sich geistig anhören, aber irgendwie hier drinnen gibt es da einen Knoten. Und du denkst nach einem Moment mal, stimmt denn das? Ist denn das wahr? Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ich habe geforscht in der Schrift und gelesen und ich glaube nicht, dass Paulus uns diesen Unterschied gestattet. Oder Jesus. Also wir können uns diese Haltung oder die Sichtweise eigentlich nicht erlauben. Dass wir sagen, gut, wir wissen schon das Richtige, aber irgendwie wird das in der Praxis nicht eins zu eins umzusetzen gehen. Und dadurch gibt es halt immer so einen gewissen Abstand. Und wir haben sehr menschliche Argumente, wir sind ja alle nur Menschen. Und das ist eine gefährliche Haltung, wie wir erkennen können. Beide bauen ein Haus, das ist der Vergleich, den Jesus bringt. Und solange sie bauen, gibt es keinen Unterschied zu sehen. Beide bauen ein Haus. Und zwischen den beiden Gruppen von Menschen ist kein Unterschied zu erkennen. Der Unterschied kommt erst zu einem Zeitpunkt ans Licht, wo es vorbei ist, etwas zu korrigieren. Und das sollte uns eine Warnung sein. Beide Häuser stehen und sehen schön aus und dann kommt eine Sturzflut und jetzt nach dem Tsunami haben wir wahrscheinlich noch mehr eine Idee davon, wie das gehen kann. Und in dem Moment, wo sich der Unterschied herauskristallisiert, ist es zu spät. Dann kannst du nicht mehr dein Haus kurz wegheben, ganz schnell ein Fundament bauen, das Haus ganz schnell wieder drauf, wenn du die Welle kommen siehst, dann ist alles geklärt. Mir geht es darum, dass wir Lehre, die wir gehört haben, hier bei uns oder irgendwo anders, wo wir empfinden, das ist wirklich biblisch, das ist vom Herrn, das ist für mich. Wir sind wirklich gefragt, das zu tun. Wir kommen nicht weit und wir begeben uns auf einen gefährlichen Weg, wenn wir bei dem Punkt stehen bleiben, dass wir Dinge für wahr halten. Es reicht nicht aus, dass wir in unserer Haltung sagen, dem kann ich zustimmen, ohne dass das in uns etwas hervorbringt. Und wenn wir das Wort auf uns wirken lassen, wird es uns immer verändern, immer. Also das ist das, was einen wiedergeborenen Christ kennzeichnet, ohne jetzt an Berufung zu denken oder an große, hohe Sachen, dass er sich immer verändert. Wenn du heute dasselbe bist wie vor einem Jahr, dann ist das kritisch. Wir verändern uns immer. Der Herr geht immer weiter mit uns. Der Prozess, und um einen frommen Wortschatz zu verwenden, dass wir unser Fleisch kreuzigen und leben im Geist mehr und mehr, da hört nicht auf. Wir gehen in diesem Prozess vorwärts und vorwärts und vorwärts. Und wir haben bei dem Thema das Geheimnis, dass es eine abgeschlossene historische Tatsache ist, dass Jesus unsere alte Natur ans Kreuz genommen hat und sie gestorben ist. Das ist das Geniale an Gott. Wie ich schon sagte, da springen uns manchmal die Federn raus. Das können wir einfach mit unserem Verstand nicht erfassen, dass gleichzeitig etwas abgeschlossen ist und ein fortwährender Prozess ist. Und es ist abgeschlossen und die Tatsache steht durch das Opfer von Jesus. Und es ist ein fortwährender Prozess, dass das in unserem Leben arbeitet. Und das hat was damit zu tun, dass wir Dinge hören und tun. Und ich möchte jetzt nicht euch mit dem Anspruch belasten, dass wirklich restlos alles, was hier zum Beispiel gesagt worden ist, also jetzt unter dem enormen Strick, das alles eins zu eins volles Rohr umzusetzen. Aber du merkst, welche Dinge dir der Heilige Geist besonders ins Herz gegeben hat. Da war hier oder da ein Satz dabei, wo du wusstest, das war für mich. Bleib nicht dabei stehen, ja, das stimmt schon, das kann nicht gut heißen. Das ist im Bild gesprochen, das Haus auf Sand zu bauen. Es geht darum, hören und tun. Angenommen, wir bleiben in der Haltung, Dinge für wahr zu halten. Wir können erkennen, ja, das ist richtig, aber meine Umstände lassen das nicht zu. Meine Umgebung, meine Entwicklung, das widerstrebt meiner Bildung, das widerstrebt meiner Verwandtschaft, das wird mein Leiter nicht akzeptieren können, das werden meine Arbeitskollegen nicht mögen, was auch immer uns davon abhält, wenn wir Dinge hören, die zu tun, was auch immer das ist. Wenn wir auf Dauer in der Haltung bleiben, Wahrheit zu erkennen und sie nicht in uns reinzulassen oder in uns arbeiten zu lassen, dann begeben wir uns auf einen gefährlichen Weg. Das Ende dieses Weges ist, dass das Haus nach dem Sturm nicht mehr da ist. Diese Gruppe von Menschen ist beschrieben in einem Vers, den ich viele, viele Jahre nicht verstanden habe. Ich habe mal 1995, die Leute von uns werden vielleicht manche ihn noch kennen, Cyril Davis aus England, der hat mir 1995 mal ein ganz klein abgerissenes Stück Papier aus dem Heft gegeben mit einer Bibelstelle drauf. Und das war diese Stelle. Und ich habe die gelesen und ich habe jahrelang, oh toll, wenn ich nur wüsste, worum es da geht. Und das war dieser Vers aus 2. Timotheus 3. Ich lese das mal vor, könnt ihr vielleicht notieren. 2. Timotheus 3, ich lese mal ab Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. So, jetzt hört sich das erstmal an wie eine Aufzählung von ganz finsteren Menschen draußen in der Welt. Das will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber wir haben viele Dinge auch innerhalb der Gemeinden, die hier aufgezählt sind. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Der Vers, worum es noch geht, ist der kommende Vers, der Vers 5. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Diesen Vers hat er mir damals auf den Zettel gegeben. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, von diesen wende dich weg. Und ich habe nie gewusst, was ich damit tun soll. Was ist das? Es geht hier eindeutig um Christen, die zu einer Gemeinde gehören. Und ich habe lange nachgedacht, eine Form der Gottseligkeit, was ist das? Und dann steht in Vers 7, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Und da begann es mir zu dämmern vor einiger Zeit schon. Und heute, wo ich im Gebet war, kam mir noch mehr Licht. Wir hören das Wort und wir sind herausgefordert, nicht alles zu verstehen, was zwischen den zwei Deckeln unserer Bibel steht. Und wir verstehen eine Menge nicht. Aber das, was wir verstehen, das, wo uns Wahrheit offenbart ist, da sind wir in der Pflicht, das zu tun. Gibt es Stellen im Wort oder Themen, wo du keine Offenbarung hast, bist du nicht unmittelbar jetzt in der Pflicht, in deinem Leben irgendwas umzusetzen. Aber gibt es etwas, was dir deutlich geworden ist, dann bist du gefragt, das zu tun. Wenn du das auf Dauer nicht tust, wirst du zu jemandem, der Wahrheit widersteht. Du hast eine Form von Gottseligkeit und gut, Gottseligkeit, eine Form von Christsein, eine Form von Heiligkeit. Das ist dasselbe Haus, weil niemand sieht bei Vorbeifahren an einem Haus, ob das einen Keller hat oder nicht. Niemand sieht, ob das ein Fundament hat oder nicht. Aber in Wirklichkeit wirst du zu jemandem, der Wahrheit widersteht. Lass dich den Vers auf der Zunge zergehen, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben eine Menge Leute im Leib Christi, die immer lernen, hunderte Konferenzen besuchen, Berge von Büchern lesen. Aber man kann nicht erkennen, dass irgendetwas in ihrem Leben sich zum Besseren wendet. Verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt. Und das ist ein Hinweis darauf, wenn die Bewährung kommt, dann ist die Frage, habe ich hier ein Fundament oder steht mein Haus nur auf Sand? In der Schlachterübersetzung, in der neuen, steht noch besser verständlich, der Vers 5, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Das heißt, im Herzen wollen wir dann nicht in der Wahrheit leben. Wir haben Wahrheit erkannt, aber uns scheint vielleicht der Preis zu hoch oder es widerstrebt unserer Bequemlichkeit oder vielleicht ist es uns das dann doch nicht wert und wir beruhigen uns mit Argumenten, muss man das so extrem sehen und bei dem ist das da auch nicht so wild und wieso jetzt ich? Und wir suchen uns dann Bücher oder Prediger oder Leute, die das, was in uns an Wahrheit eigentlich arbeiten will, mit uns zusammen beruhigen. Und das ist sehr deutlich, was der Paulus an Timotheus schreibt, die einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Es ist die Kraft gemeint, die der Heilige Geist in uns sein möchte, dass wir das tun können, was wir erkannt haben. Wir müssen das nicht mit unseren menschlichen Möglichkeiten machen, sondern der Heilige Geist wird uns dabei unterstützen. Es geht im Kern, diesen Vers, geht es um Leute, die ihren sündigen Lebensstil rechtfertigen damit, dass wir doch alle nur Menschen sind und immer nur Fehler machen und wir sind doch allzumal Sünder. Und die verleugnen die Kraft Gottes, die uns heraustreten lässt und Sünde überwinden lässt. Und wir haben vielleicht über einen Zeitraum mit Dingen Schwierigkeiten, aber es wird der Tag kommen, wenn wir uns ausstrecken nach Wahrheit, dass wir Sünde überwinden. Denn, und das ist ein Merksatz zum Mitschreiben, das Wort Gottes hat die Kraft, das zu tun, wovon es spricht. Das Wort Gottes hat die Kraft in sich, das zu tun, was es sagt. Aber das bedeutet, um ganz praktisch zu sein, wir erkennen das Wort Gottes als die absolute Wahrheit an. Und wir sind gerade dabei, das weite Teil im Leib Christi davon wegschwenken. Die absolute Voraussetzung ist, wir erkennen das Wort Gottes als die absolute Wahrheit an, als das Maß der Dinge, als den Maßstab, als das von Gott eingegebene Wort. Christian hat auf diesen Vers sehr Betonung gelegt. Das ist die Voraussetzung. Soll das Wort in uns die Kraft entwickeln, wovon es spricht, dann funktioniert das nur, wenn wir eine Haltung der Wahrheit gegenüber haben, dass wir sagen, völlig egal, was die Welt um uns herum tut und völlig egal, was Christen um uns herum tun, das Wort, was zwischen den zwei Deckeln steht, ist das Maß der Dinge. Und wir sind dabei, im Bereich der freien Gemeinden von der Wahrheit uns wegzubewegen. Wir fangen an, Maßstäbe Gottes zu relativieren, passend zu machen auf unsere Umstände. Da gäbe es viel, viel mehr dazu zu sagen. Ich möchte aber weitergehen, weil ich habe im Alten Testament eine Begebenheit gefunden, die uns das sehr deutlich macht. Ich gebe euch nur noch ein paar Stichpunkte, was ich so in letzter Zeit sehr häufig höre, wie man der Wahrheit widersteht, mit Argumente, ja gut, heutzutage sind die Zeiten irgendwie anders. Wenn Jesus heute leben würde, das hätte er nicht mal so eng gesehen. Das sind doch alle nur Menschen, du musst das nicht so extrem sehen. Ich habe tatsächlich gelesen im Internet von einem namenhaften kirchlichen Würdenträger, wenn Jesus heute leben würde, er wäre damit einverstanden, dass wir homosexuelle Paare segnen. Ich habe was gehört, das gelehrt wird in freien Gemeinden, dass Petrus einen Fehler gemacht hat bei Hananias und Sapphira und dass er die umgebracht hat. Und wäre Jesus dabei gewesen, da hätte die in den Arm genommen. Das wird gelehrt. Ich sehne mich nach der Zeit, wo so mächtig die Gegenwart Gottes in der Gemeinde ist, dass so etwas geschieht, weil dann kommt die Furcht des Herrn und dann ist Gemeinde der Punkt, wonach sich alles ausrichtet in der Stadt. Dann kommen wir in die Zeiten von Apostelgeschichte, wo steht, dass sie Gunst hatten beim ganzen Volk. Nicht, weil wir die buntesten Flyer ins Land verteilen können oder die nettesten Veranstaltungen machen, sondern weil Furcht des Herrn kommt. So was wird heute gelehrt. Man verteidigt seine Glaubensrichtung, weil die eben sehr alt ist und weil das schon immer so war. Und man kann doch nicht alles irgendwie schlecht machen. Willst du mir meinen Glauben absprechen? Wenn du beginnst, ab heute zu dem zu stehen, was zwischen den zwei Deckeln in der Bibel steht, hast du spätestens nächste Woche das erste Gespräch, wo dich jemand als jemand bezichtigt, der einen Richtgeist hat, der über Menschen richtet und der anderen den Glauben absprechen will. Es dauert höchstens eine Woche, höchstens. Weil wir das aber nicht tun, deshalb ist unsere Christenheit in Deutschland so kraftlos, deshalb sind wir so schwach. Also lasst uns Leute sein, die hören und tun. Und wir müssen nicht alles umsetzen, was wir in der Bibel lesen, aber das, was in unseren Herzen blüht plötzlich, wo das Licht angeht, dort sind wir gefragt. Und dann gibt es eine Karenzzeit zu reagieren. Aber lasst uns nicht damit gehen, das Jahr für Jahr irgendwie wegzuschieben, weil wir Konsequenzen fürchten oder weil wir dann nicht wissen, wie was weitergeht. Wir werden zu Leuten, die der Wahrheit widerstehen. Das ist eine deutliche Warnung an Timotheus. Und das Endresultat ist untüchtig im Glauben. Haus auf Sand gebaut. Gut, ich will das nicht allzu lange machen, deshalb gehe ich weiter zu der Geschichte aus dem Alten Testament, die es uns einfach genial zeigt. Ich muss jetzt einfach mal ein Stück Bibelkenntnis voraussetzen. Wir bewegen uns jetzt zu dem Moment hin, wo David und Jonathan zusammen einen Bund geschlossen haben. Das sind also an der Stelle, wo Saul als König bereits verworfen war. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 23. Saul war als König gewählt, das Volk wollte unbedingt einen König. Samuel war darüber zutiefst betrübt und Gott war darüber auch betrübt und hat gefragt, warum wollen sie einen König wie die anderen Völker auch? Aber Gott hat gesagt, sie sollen einen König bekommen. Hat Samuel beauftragt, einen König zu suchen und Saul wurde zum König gesalbt. Es steht davon geschrieben, dass danach der Heilige Geist über ihn kam und er mit Propheten zusammen weissagte. Und so war Saul der richtige König für das Volk. Und wir wissen, dass der Saul Fehler gemacht hat, dass er auf sein Ansehen seiner Person geachtet hat, dass er ungehorsam war, hat vorzeitig geopfert. All die Geschichten könnt ihr nachlesen. Worauf ich hinaus will, ist, es kam an einem Punkt, wo Samuel gesagt hat, heute hätte der Herr dein Königreich für immer bestätigt, aber weil du ungehorsam warst, nimmt der Herr das Königreich von dir weg. Kurze Zeit später macht der Saul wieder einen Fehler und Samuel ist so sauer, dass er von ihm weggeht. Und Saul hält ihn fest und reißt ihn einen Teil von seinem Gewand ab. Und Samuel sagt, weil er ein Prophet ist, so ist heute das Königreich von dir weggerissen. Es ist für mich total nicht nachvollziehbar, wieso Saul dort nicht total in Buße aufgelöst ist, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das ist der Fakt, das ist der historische Moment, worauf ich hinaus will. Saul hat einen Sohn namens Jonathan und David wird zum König gesalbt. Samuel bekommt den Auftrag, einen neuen König zu suchen. David wird gesalbt und wir wissen, dass David lange Zeit vor Saul ausreisen musste. Obwohl er gesalbt war, waren die gesamten Umstände und das, was ablief, dem genau entgegengesetzt. Das ist übrigens ein kleiner Hinweis zum Thema Berufung. Wenn du in deine Berufung kommst, kann es sein, dass die Umstände erstmal total entgegengesetzt aussehen. Das ist nichts Verwunderliches, das kann so sein. David war gesalbt von Samuel. Und dann haben wir eine Stelle, 1. Samuel 4, 23, Vers 14. Und Saul suchte ihn alle Tage, David, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Also David war permanent rund um die Uhr, Tag und Nacht unter Druck, von Saul gefunden und umgebracht zu werden. Dann kommen wir an einen Punkt, wo Jonathan zu David kommt. Das ist auch wieder eine andere Predigt, die ich vorbereitet habe. Aber Jonathan stärkte David im Herrn. Nämlich, indem Jonathan David sagt, was der Herr versprochen hat. Das können wir nachlesen. Habe ich das jetzt hier stehen? Es steht irgendwo 1. Samuel 30. Da steht, dass Jonathan Davids Hand stärkte im Herrn und hat ihm gesagt, der Herr hat gesprochen, dass dir das Königreich gegeben wird und ich nach dir das Königreich bekomme oder ich werde nach dir König. Also Jonathan wurde da im Geist, hat prophetisch gesehen, was Gott vorhat, wusste auch darüber Bescheid, also er wusste davon, dass David gesalbt war und sagte, du wirst König werden, sei getrost und ich werde nach dir das Königreich haben. Das war der Plan Gottes. Jonathan wusste um die Zukunft seines Vaters Saul, weil Samuel zweimal in der Öffentlichkeit Saul ganz deutlich gesagt hat, das Königreich ist von dir weggerissen. Du hast das Ding vergeigt. Jonathan wusste also, was mit Saul geschehen wird. Das war sonnenklar. Samuel war der akzeptierte Prophet. Alles, was er prophezeit hat, ist hundertprozentig eingetroffen. Er war die Autorität in Israel. Und er wusste um die Zukunft Davids. Er hat sich selber David nochmal prophezeit oder ihn nochmal in diesem prophetischen Ausrichtung bestärkt. Und wir können lesen, 1. Samuel 30 oder 31, auf jeden Fall ganz am Ende vom 1. Samuel, dass Jonathan stirbt. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und vom Schwert durchbohrte fielen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister holten Saul und seine Söhne ein und sie erschlugen Jonathan, Abinadab und Malkischua und die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig gegen Saul und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte sehr vor den Schützen. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben. Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr, da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Ganz kurz noch zur Erinnerung, wir haben noch die Entgleisung, dass er einen Toten befragt hat, was die unterste Etage war, die Saul erreichen konnte, weil er genau wusste, dass das Gott ein Gräuel ist, ein unaussprechliches Ding, Gott gegenüber Tote zu befragen. Jonathan hat mit David einen Bund geschlossen und das mehrere Male, ich weiß es genau von zweimal. Also er wusste die Wahrheit und er wollte sich auch mit der Wahrheit verbinden, mit einem Bund. Bund. Betone das Wort Bund, was gerade so läuft mit Bünden im Land. Und endete auf dem Schlachtfeld. Warum? Er stand auf der Seite Sauls. Er hatte eine falsche Loyalität. Es war offensichtlich, dass Gott das Königreich David gegeben hatte. Das hat Gott klar gesagt. Und Jonathan selber hat es gesagt. Also muss es gewusst haben. Er wusste sogar, dass er der Nachfolger von David wird. Und er endet auf dem Schlachtfeld. Und das möchte ich zu bedenken geben heute. Wir hören Wahrheit und wir erkennen Dinge. Und wenn wir sie nicht tun, im Bild gesprochen, kommen die Fluten des Hauses von uns weg. Oder wir liegen auf dem Schlachtfeld, weil wir auf der falschen Seite waren. Falsche Loyalität. Ich habe mir hier als Satz aufgeschrieben, obwohl er selbst die Wahrheit wusste, in Klammern Zukunft von David und von ihm selbst. Und obwohl er versuchte, durch einen Bund ein Teil davon zu werden, hat er sein eigenes Leben nicht nach der Wahrheit ausgerichtet. Er ist immer danach zurückgegangen zu Saul, hat mit Saul die Kriege geführt, die er nicht führen sollte, und war unter der Autorität Sauls. Er hätte in seinem Leben einen Schnitt machen können, sagen können, ich stehe auf der Seite Davids, für ihn schlägt mein Herz, das ist mein bester Freund. Und sie hatten eine sehr starke Beziehung zueinander und hätte auf der richtigen Seite stehen können, nämlich auf der Seite des zukünftigen Königreichs. Das ist eine interessante Botschaft, die wird noch an Bedeutung gewinnen. Und das wollte ich noch einleitend dazu bringen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, es nützt nicht, die richtigen Dinge für richtig oder wahr zu halten, ohne seinen eigenen Standpunkt davon korrigieren zu lassen. Ohne sein Leben nach der Wahrheit auszurichten. Jonathan bezahlte das mit seinem Leben und die Pläne Gottes mit ihm gingen nicht in Erfüllung. Das kann man beziehen, in welche Gemeinde man gehört, das kann man aber auch auf andere Dinge beziehen, wo wir uns in Bereichen bewegen, wo wir eigentlich wissen, eigentlich kann ich hier nicht bleiben. Oder wo wir in unserem Leben Dinge laufen lassen, wo wir eigentlich wissen, das ist so nicht richtig. Das wird dem Herrn so nicht gefallen. Aber wir haben noch so ein Stück den Nebel, irgendwie geht das. Mal sehen, lass mal noch. Und ich möchte euch heute da aufwecken, hören und tun. Also heute als morgen. Also das so in gedrungener Weise als Einleitung. Ich denke, dass da viele gute Sachen gesagt wurden, hier in dieser Glaubensschule, und dass bestimmt für jeden Einsatz maßgeblich war und Einsatz uns wirklich getroffen hat und den wir uns auch merken können, ohne dass wir da in unsere Notizen schauen müssen. Dann lass die Wahrheit in dein Herz und lass oder sei Hörer und Täter. Sonst ist das Ganze nicht zu deinem Gewinn. Wir haben gesehen, dass das Wissen um die Wahrheit uns nicht rettet. Das Neue Testament geht so weit, dass der Teufel auch über Gott Bescheid weiß und zittert. Ich habe manchmal Gespräche mit Leuten, die eigentlich ungläubig sind und in größten Nöten stecken. Und wenn ich davon Zeugnis gebe, dass ich beten kann, wenn ich Not habe, und dass sie das auch mal versuchen können, ja, ich bete auch. Ja, ich bete auch. Ja, ja, ich bin auch gläubig. Ja, mache ich alles. Akzeptieren, dass da oben irgendwo irgendwie einen Gott gibt, wird die Menschen nicht retten. Das möchte ich so als Abschluss geben für diese Zeit. Ich möchte euch auch sehr ermutigen, diese vielen, vielen Blätter Papier, die wir hier bedruckt haben, das später mal noch in die Hand zu nehmen und zu lesen und zu studieren. Du kannst davon ausgehen, dass du Dinge liest oder dir aufgehen, die du beim ersten Mal überhaupt nicht gehört hast. Ich kann es sehr empfehlen, intensiv Studium zu betreiben, auch mit den Kassetten, die aufgenommen wurden und die wir dann auch anbieten wollen. Und die auf jeden Fall einen günstigeren Preis haben als 3 Euro pro Stück, weil es sehr viele Kassetten sind. Ganz sicher, wenn du die Kassette hörst, wirst du Dinge hören, die hast du, als du hörst, hast nicht gehört. Und wenn du die zweite und dritte Mal hörst, hörst du immer noch Dinge, die du noch nie gehört hast. Du musst das nicht mit allen Themen machen, aber es gibt bestimmte Sachen, die dich gerüttelt haben. Sei ermutigt, damit weiterzumachen. Geh nicht zur Tagesordnung über. Das wäre so schade. Noch geht alles ganz easy in Deutschland. Noch ist alles ganz leger, aber nicht mehr lange. Der John Ratzia war hier und ich habe sein prophetisches Wort für uns abgeschrieben. 3 Mal hintereinander, bereitet euch vor, bereitet euch vor. Ich habe mit Hartwig im Flugzeug lange gesprochen. Wie müssen wir uns vorbereiten? Was ist zu tun, dass wir nicht das Ding verpassen? Und ein Punkt davon ist, wir müssen unsere Loyalitäten klären. Okay. Ich denke, dass wir das erstmal hierbei bewenden lassen. Ich habe noch viel Papier, aber das ist, denke ich, jetzt so weit bis dahin. Wenn es darum geht, das Wort zu tun, dann bedenkt, dass wir das nicht mit unserer Kraft hervorbringen müssen, dass wir nicht unsere Willenkraft das Entscheidende vollbringt. Es beginnt mit unserer Entscheidung für das Richtige und der Heilige Geist wird dich unterstützen. Und je brenzlicher die Entscheidung ist, die du triffst, je mehr dich das kosten wird, umso stärker wird der Heilige Geist dich unterstützen. Gut.